Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki, schönen guten Abend. Es ist ein Tag, an dem weiterhin unklar ist, wann und ob der Brexit vollzogen wird. In London bleiben politisch jedenfalls die Fronten verhärtet. Eine erneute Verschiebung des Austritts ist noch nicht beschlossen. Und morgen könnte die verschobene Abstimmung wieder auf die Agenda gesetzt werden. Das ist eines unserer Themen gleich. In Berlin haben Union und SPD den Termin für ihre Halbzeitbilanz beschlossen. In Syrien gibt es einen teilweisen Abzug syrischer Kämpfer, während der Außenminister von einer völkerrechtswidrigen Offensive der Türkei spricht. Und der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado wird mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und wir wollen aber zunächst nach Berlin blicken. Eine Liebesheirat ist die Koalition zwischen Union und SPD von Beginn an nicht gewesen. Und bis heute steht regelmäßig die Frage im Raum, wie lange sie überhaupt zusammen regieren werden. Ein Ausstieg der SPD aus der Koalition ist weiterhin möglich, je nach künftiger Besetzung der Parteispitze, die ja noch gesucht wird. Und vor diesem Hintergrund formierte sich heute der Koalitionsausschuss, um die anstehende Halbzeitbilanz vorzubereiten, von der viele in der SPD das Weiterregieren abhängig machen. Panayotis Gavrilis, für uns in Berlin, der Koalitionsausschuss ist mittlerweile zu Ende. Mit welchem Ergebnis?
Ja, um 19 Uhr sind heute die Spitzen von CDU und CSU und SPD im Kanzleramt eingetroffen. 3,5 Stunden haben sie getagt. Es ging vor allem um die Halbzeitbilanz. Die SPD hatte ja darauf bestanden, diese im Koalitionsvertrag festzuhalten. Die Arbeit der Koalition soll evaluiert werden und Anfang November, darauf hat man sich jetzt eben geeinigt im Koalitionsausschuss, das berichtet die deutsche Presseagentur, Anfang November will man sich dann eben auf diese Evaluation dann festlegen, diese veröffentlichen. Also im November wissen wir, wie zufrieden die Koalitionsparteien mit ihrer eigenen Politik sind. Zudem, darauf hat man sich im Koalitionsausschuss heute wohl auch geeinigt, alle bereits auf den Weg gebrachten Gesetze des Klimapakets sollen bis Ende des Jahres, dieses Jahres in Kraft treten. Das soll wohl auch für die Gesetze gelten, die am Mittwoch, also den kommenden Mittwoch, durchs Kabinett gehen sollen. Vorab war auch angedeutet worden, dass es möglicherweise auch um die Grundrente gehen könnte. Da ist es allerdings doch offen, ob darüber gesprochen wurde. Da sind sich SPD und Union ja weiterhin uneinig. Die Grundrentenarbeitsgruppe der Bundesregierung soll am Mittwoch erneut zusammenkommen und das berichten Teilnehmerkreise, der Angriff der Türkei in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG, darüber sei wohl auch gesprochen worden. Und dazu war auch Außenminister Heiko Maas im Kanzleramt. Interessant ist hierbei, dass Heiko Maas noch kurz vor dem Treffen im Kanzleramt im ZDF das Vorgehen der Türkei als völkerrechtswidrig bewertet hat. Zitat, wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, sagt er, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Also hier relativ deutliche Worte, aber was den Koalitionsausschuss angeht, also Anfang November wissen wir, wie die Koalition sich bewertet.
Und kommenden Samstag wird die SPD ja erstmal bekannt geben, in der ersten Runde sozusagen der Befragung der Mitglieder, wie denn die künftige Parteispitze aussehen könnte. Ist die Union nervös deswegen?
Naja, insgesamt blicken eigentlich alle Parteien dieser Regierungskonstellation auch auf diesen Tag natürlich. Also in 6 Tagen, da wissen wir eben das Ergebnis der Mitgliederbefragung der SPD. Denn es haben sich ja auch Kandidatinnen-Teams kritisch zur GroKo geäußert. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken oder Karl Lauterbach und Nina Scher, die sagen, wir müssen raus aus dieser Koalition. Und in Umfragen schneidet die Koalition aktuell auch eher mäßig bis schlecht ab. Aber auch Äußerungen von allen drei Regierungsparteien machen deutlich, wirklich glücklich ist hier niemand mit dieser Koalition und es wirkt ein wenig so, als ob diese SPD-Parteivorstandswahl nicht gerade Ruhe in diese Regierungsarbeit bringt. Im Gegenteil, solange diese Frage nicht geklärt ist, da sind sich eigentlich alle hier in Berlin sicher, ist auch die Zukunft dieser Koalition weiterhin offen.
Live für uns unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis. Vielen Dank. Wer glaubte, die Brexit-Thematik würde an diesem Wochenende wirklich auf die Zielgerade gehen, der wurde eines Besseren belehrt. Am Tag nach der Verschiebung der Abstimmung über das ausgehandelte Brexit-Abkommen bleibt die Regierung von Boris Johnson bei ihrer Linie. Er wiederum steht in der Kritik. Der Grund sind seine widersprüchlichen Briefe an Brüssel und ein mutmaßlicher Rat an die EU von ihm aus, bloß keiner weiteren Verschiebung des Austrittstermins zuzustimmen. Und wann und ob dieser stattfindet, das bleibt weiter offen. Christine Heuer berichtet.
Boris Johnson bittet die EU um eine Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar und schickt gleich hinterher, dass er das für einen Fehler hält. Man kann seinen Kniff mit den drei Briefen eigentlich nur so verstehen, dass der Premierminister Europa in Wahrheit bittet, keine Verlängerung zu gewähren. Kindisch nennt das die Opposition, Labour-Schattenkanzler John McDonnell.
He's behaving a bit like a sport brat. Parliament made a decision, he should abide by it.
Er benimmt sich wie ein verzogener Rotzlöffel. Diese Idee, einen zweiten Brief zu schreiben, der dem ersten widerspricht, verstößt massiv gegen die Entscheidungen von Parlament und Gerichten.
I think it flies in the face of what both Parliament and the courts have decided.
Staatsminister Michael Gove verteidigt seinen Regierungschef. Das Parlament könne den Premierminister zwingen, einen Brief zu schicken. Es könne ihn aber nicht zwingen, seine Meinung zu ändern.
Parliament can insist that a letter was sent, but Parliament can't change the Prime Minister's mind.
Verstößt Boris Johnson gegen das Gesetz? Darum werden sich in der nächsten Woche wohl britische Gerichte kümmern. Im Unterhaus nimmt der Premier derweil einen neuen Anlauf für seinen Brexit-Deal. Am Montag will er ihn wieder zur Abstimmung stellen. Es kann jedoch sein, dass Unterhaussprecher John Bercow das nicht zulässt. Aber Boris Johnson hat noch einen Plan B, genau das zu tun, was die Abgeordneten ihm am Samstag so spektakulär aufgetragen haben, nämlich erst einmal die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, seinen Deal wasserfest zu machen, bevor sie darüber abstimmen. Am Dienstag will der Premier den Ratifizierungsprozess starten, damit auch jeder weiß, was droht, wenn es nichts wird mit dem Boris-Deal, bekräftigt Michael Gove den Austritt am 31. Oktober und lässt wissen, die Vorbereitungen für den No-Deal-Brexit liefen weiter.
Parliamentarians have a choice now. There is a sure thing in front of us. And that is the Prime Minister's deal.
Die Abgeordneten haben jetzt die Wahl. Wir haben nur eine Sicherheit und das ist der Deal des Premierministers. Wenn sie dafür stimmen, können wir die EU geordnet verlassen. Aber wenn sie dagegen stimmen, kann es sein, dass die EU sagt, wir haben kein Interesse an einer weiteren Verlängerung und sorry, das war's jetzt. Dabei zweifelt kaum jemand in Großbritannien an, dass die EU verlängern wird, wenn nötig. Boris Johnson hofft indes, dass es gar nicht erst dazu kommen muss. Sein Ziel, die nötigen Gesetze und den Deal selbst vor dem 31. Oktober durchs Parlament zu bringen. Für beides braucht der Premier Mehrheiten und er glaubt, dass er sie hat. Die Hardliner aus seiner Fraktion neigen zum Ja, die Rebellen auch. Sogar Oliver Letwin, der Tory, auf dessen Initiative hin das Parlament die Abstimmung über den Austrittsvertrag am Samstag verschoben hat.
We need the safeguard, the insurance policy, that if we don't get this passed by the 31st of October, we don't just crash out of the EU.
Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht ohne Vertrag aus der EU herausfallen, wenn wir es nicht hinbekommen bis zum 31. Oktober. Darum ist es am Samstag gegangen. Nächste Woche geht es dann um den Deal und die Gesetze dazu. Ich werde für den Deal und die Gesetze stimmen.
I'll vote for the deal, I'll vote for the bill.
Was aber, wenn Johnsons Deal scheitert? Dann wird die Diskussion über Neuwahlen Fahrt gewinnen und auch die über ein zweites Referendum.
Christine Heuer berichtete aus London. Grüne Themen sind derzeit nicht nur in Deutschland präsent, auch in vielen anderen Ländern in Europa, auch in der Schweiz. Und so sind die Schweizer Grünen bei der Parlamentswahl heute die großen Gewinner. Sie bekommen wohl 16 weitere Sitze, während die meisten anderen Parteien an Sitzen und an Stimmen verlieren. Und Wahlforscher kreieren schon ganz neue Superlative angesichts des Wahlerfolges der Grünen. Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
Nach dem Rechtsrutsch vor 4 Jahren zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebte die Schweiz nun den vorhergesagten Grünrutsch. Unter dem Eindruck der auch in der Eidgenossenschaft intensiv geführten Klimadebatte erzielten beide Schweizer Ökoparteien deutliche Zuwächse. Die grünliberale GLP, die auf liberale Wirtschaftspolitik mit strikten Umweltauflagen setzt, und noch stärker die Grünen. In den Schweizer Medien ist bereits von einer grünen Welle die Rede. Doch selbst dieser Begriff, so meinte Peter Biri vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern im Schweizer Radio SRF nach Vorstellung der ersten Hochrechnung, selbst dieser Begriff würde den Wahlausgang nicht treffend beschreiben.
Grüne Welle ist vielleicht unterdessen das falsche Stichwort. Man könnte schon fast sagen, es handelt sich um einen grünen Monsun. Wir haben starke Zugewinne für die Grünen. Wir haben spürbare Zunahme bei den Grünliberalen.
Balthasar Glättli, der bisherige Fraktionschef der Grünen im Nationalrat, Nationalrat führt den Stimmengewinn auf das langjährige Engagement der Partei in der Klimapolitik zurück.
Ich glaube, die Grünen konnten deshalb am meisten von dieser Klimawahl profitieren, weil wir glaubwürdig sind. Wir haben das Thema schon seit Jahren bearbeitet, auch dann, als es nicht sexy war. Und deshalb sind wir diejenigen, denen man am meisten zutraut, ernst zu machen mit mehr Klimagerechtigkeit.
Für den Grünen ist klar, dass von dieser Wahl ein klares Signal an alle Parteien in der Schweiz ausgeht, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Diese Wahl macht die Grünen erstmals überhaupt zur viertstärksten Partei in der Schweiz. Auf Rang 2 und 3 liegen nach wie vor die Sozialdemokraten und die rechtsliberale FDP, die den Hochrechnungen zufolge beide jedoch Verluste hinnehmen mussten. Die stärkste Kraft im Berner Parlament bleibt weiterhin die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei. Die SVP, die von der AfD in Deutschland als Vorbild betrachtet wird, positionierte sich im Wahlkampf mit umstrittenen Plakaten als EU-kritisch, setzte wie gewohnt auf eine Begrenzung der Zuwanderung und sprach von Klimahysterie. Nach einem Rekordergebnis bei den letzten Wahlen musste die SVP nun federn lassen. Schuld daran seien aber nach Ansicht des bisherigen SVP-Fraktionschefs Adrian Amstutz nicht etwa die von der Partei propagierten Positionen. Stimmen verloren habe man.
Ja, weil die Medien die Themen verschwiegen haben, ganz einfach. Aber das wird ja wieder hochkommen und wir kommen mit der Begrenzungsinitiative nächsten Frühjahr, wo die Menschen in der Schweiz bestimmen können, ob sie die maßlose Zuwanderung bis hin zu einer 10 Millionen Schweiz unter Zubetonierung des Landes tolerieren wollen. Und ich bin überzeugt, da wird die SVP wieder punkten.
Unmittelbar nach der Wahl hat eine Debatte über die Zusammensetzung der Schweizer Regierung begonnen. Der siebenköpfige Bundesrat wird traditionell von den vier stärksten Parteien gebildet. Die Grünen haben nach ihrem Wahlerfolg einen Sitz für sich reklamiert. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sie sich mit ihrer Forderung durchsetzen können. Die Zusammensetzung der Regierung wird nach Schweizer Gepflogenheiten erst nach mehreren Legislaturperioden angepasst. Doch auch so ist klar, dass Schweizer Politik künftig eine stärker grüne Ausrichtung haben wird.
Eine Waffenruhe für 120 Stunden hatten die USA mit der Türkei für Nordsyrien ausgehandelt. Stabil war diese Feuerpause über das Wochenende aber nicht und Hilfsorganisationen bezeichnen die humanitäre Lage in Syrien weiterhin als dramatisch. Zumindest ein Teil der Bedingungen der Waffenruhe ist jetzt aber erfüllt, wie Jürgen Striak berichtet.
Der Abzug kurdischer Kämpfer aus dem umkämpften Ras El Ain sei abgeschlossen, erklärte ein Sprecher der kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF. In dem Ort im Nordosten Syriens würden sich jetzt keine bewaffneten Truppen der Kurden mehr befinden. Ein Beamter der Lokalverwaltung wie auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigten den Abzug. 500 SDF-Kämpfer sollen Ras El Ain verlassen haben, nachdem zuvor Verwundete und Leichen abtransportiert wurden. Insgesamt habe der Konvoi aus 86 Fahrzeugen bestanden, berichtete das türkische Verteidigungsministerium. Ein kleiner Teil der Waffenstillstandsvereinbarung ist damit erfüllt. Am Donnerstag hatte sich die Türkei dazu bereit erklärt, ihre Militäroffensive im Nordosten Syriens für 5 Tage auszusetzen, damit sich die kurdischen Milizen zurückziehen können. Ankara verlangt allerdings einen Rückzug aus einem Gebiet, das sich über 440 Kilometer bis an die Grenze zum Irak erstreckt. Hier will die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Ein Gebiet also ohne Kämpfer der kurdischen Volksschutzeinheiten YPG. Nach kurdischem Verständnis ist die Zone aber nur 120 Kilometer lang.
Die Routinen, die man in Hongkong beobachten kann, sind seit vielen Wochen oft die gleichen. Auch heute gingen viele tausend Menschen auf die Straße und ignorierten damit ein Verbot der Stadtbehörden. Die Kluft unterdessen zwischen den Verantwortlichen der chinesischen Sonderverwaltungszone und den Demonstranten wird immer tiefer. Und auch heute wurden die Proteste von Gewalt begleitet, wie Frank Eichmann beobachtet hat.
Es begann als friedlicher Protest am Sonntagmittag im Süden der Halbinsel Kowloon. Dort, wo eigentlich Touristen flanieren, strömten Zehntausende zusammen. Und schon das war illegal, warnte die Polizei über ihre Online-Kanäle. Denn die Polizei hatte keine Genehmigung erteilt. Die Organisatoren der Civil Human Rights Front waren am Samstag mit ihrem Einspruch vor dem Berufungsgericht gescheitert. Ich habe kein Vertrauen mehr, sagt dieser junge Demonstrant, weder in meine Regierung noch in die chinesische Zentralregierung. Die ist totalitär. Seit 4 Monaten werden unsere Proteste unterdrückt und wir werden wohl nie die Demokratie erhalten und das allgemeine Wahlrecht, das man uns bei der Übergabe Hongkongs an China versprochen hat.
give us a democracy. That was promised.
Auffallend zu Beginn, keine Polizei weit und breit. Die Demonstranten regeln selbst diszipliniert den Straßenverkehr, bis es einfach zu viele sind. Und dann marschiert der Zug los in zwei Parallelstraßen Richtung Norden. Viele Regenschirme, viele Gesichtsmasken gegen das Vermummungsverbot, viele Transparente. Neben den seit Monaten wiederholten fünf Grundforderungen geht es auch um die Ablehnung des Anfang Oktober verhängten Vermummungsverbots. Eine Frau verteilt kostenlos Einweg-OP-Masken. Die Nachfrage ist groß. Ohne Maske verhaftet werden, sagt sie, da kann man bis zu ein Jahr ins Gefängnis kommen oder eine hohe Geldstrafe erhalten. Das verletzt die Menschenrechte. Kurz vor drei, während immer noch Hunderte die Nathan Road entlang demonstrieren Richtung Norden, in einer Seitenstraße schwarz vermummte, die aus Mülltonnen und herausgerissenen Geländern Barrikaden errichten. Eine andere Gruppe mit Pflastersteinen und Metallstangen zerschlägt die Glasverkleidung einer U-Bahn-Station. Denn vom friedlichen Nahverkehrsmittel ist die mehrheitlich der Hongkonger Regierung gehörende U-Bahn-Gesellschaft zum Feindbild geworden. Wenig später, eine Straße weiter, wird der Geldautomat einer chinesischen Bank zerstört. Dann versucht eine Gruppe, die gut gesicherte Metalltür eines chinesischen Reisebüros aufzubrechen. Angemessen? Einer der schwarz vermummten, schwer zu verstehen unter seiner aufgesetzten Gasmaske. Ja, diese Gewalt, ich halte sie für angemessen. Im Juni waren wir absolut friedlich, ab Juli aber hat die Polizei zunehmend Gewalt gegen uns eingesetzt. Wir müssen zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen und selbst verteidigen. Gegen vier beginnt eine Schlacht vor der Polizeistation auf der Nathan Road. Molotow-Cocktails fliegen über die Mauer, vom Dach löschen Polizisten mit C-Rohren und feuern immer wieder Tränengas. Allgemeines Chaos, bis aus Richtung Süden ein Wasserwerfer naht und die Straße blau hinterlässt. Vom gefärbten, mit Reizstoff versetzten Wasser, das auch Journalisten abbekommen. Es folgen Räumpanzer, Dutzende Einsatzfahrzeuge. Mit Härte und viel Tränengas erobern Polizisten die ehemalige Demonstrationsroute zunächst zurück. Gummigeschosse gegen Molotow-Cocktails. Bis in den späten Abend bleibt der Stadtteil Mong Kok unübersichtlicher Schauplatz einer weiteren Straßenschlacht, die als friedliche Demonstration begann, an der sich, so einer der ursprünglichen Organisatoren, gut 350.000 beteiligt haben sollen.
Der 20. Oktober 2014 war ein Montag und es war das erste Mal, dass an diesem Tag die als fremdenfeindlich kritisierte Pegida in Dresden durch eine Demonstration von sich reden machte. Das tut sie seitdem jeden Montag, mittlerweile also 5 Jahre. Die Zahl der Teilnehmer dieser Demos sinkt aber kontinuierlich und auch heute wurde dieser Jahrestag von vielen Protesten gegen Pegida begleitet. Aus Dresden dazu Christoph Stumpner.
Tausende hatten sich in Dresden vor der Frauenkirche versammelt, nicht alle mit den gleichen Zielen. Geteilte Lager durch Polizei und Metallzäune getrennt und geteilte Ansichten. Auf Seiten von Pegida wurden Schilder hochgehalten, auf denen beispielsweise Merkel ist die größte Spalterin stand oder wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Redebeiträge gab es unter anderem von Pegidas Mitbegründer Lutz Bachmann, dem AfD-Politiker Jens Mayer und Martin Sellner, dem Chef der Identitären Bewegung Österreichs. Inhaltlich warfen die Redner der aktuellen Politik ein komplettes Versagen vor. Pegida werde weiter gebraucht, weil immer noch so viel schief gehe, hieß es unter anderem. Begleitet waren die Reden vom Applaus der Anhänger, aber auch von den Buhrufen der Gegendemonstranten. Nazis nerven mehr als Wespen oder der Kaffee kommt auch nicht von hier, stand auf deren Plakaten. Redebeiträge gab es dort vom Bürgermeister Dresdens Dirk Hilbert und vom Rektor der TU Dresden Hans Müller-Steinhagen, der in seiner Rede deutlich machte, dass Pegida der Stadt schaden würde. Kurz nach 16 Uhr erklärte Pegida die Versammlung auf dem Neumarkt für beendet. Begleitet von den Buhrufen der Gegendemonstranten löste sich die Menschenmenge vor der Frauenkirche langsam auf. Zu größeren Unruhen kam es laut Polizei nicht. Lediglich einzelne Straftaten wurden registriert, darunter eine Attacke mit Buttersäure, einer übelriechenden Substanz auf vereinzelte Gegendemonstranten.
Der letzte Tag der Frankfurter Buchmesse ist der Tag, an dem traditionell der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird. Die Liste der bisherigen Preisträger, sie enthält Politiker, Philosophen und natürlich auch Schriftsteller. Ein Fotograf war bisher nicht dabei. Das ist aber seit heute anders. Der Brasilianer Sebastião Salgado ist außerdem einer von bisher wenigen Südamerikanern, die mit dem Preis ausgezeichnet wurden. Über die Verleihung heute berichtet Hendrik Heinze.
Sebastião Salgado, sagt sein Lobredner Wim Wenders, ist Fotograf und Forscher des Friedens. Ein Mann, der weltweit die Ungerechtigkeit und das Elend fotografiert hat, die echten Frieden unmöglich machen. Grundlagenforschung nennt Wenders das und preist Salgados monumentale Bildbände. Eine Langzeitstudie über hart schuftende und bescheiden lebende Arbeiter, eine weitere über Entwurzelte und Geflohene. Und zuletzt Salgados wohl bekanntester Bildband, Genesis. Eine Zusammenstellung, so Wenders, glorreicher Bilder von unserem glorreichen Planeten. Berühmt geworden sind etwa Salgados hochästhetische, lichtsatte Fotos aus der Antarktis, Pinguine in einer Welt aus Wasser und Eis.
Mit diesen drei monumentalen, monolithischen Arbeiten allein hat uns dieser Mann die Bedingungen von Frieden vor Augen geführt. Es kann keinen Frieden ohne soziale Gerechtigkeit und ohne Arbeit geben. Es kann keinen Frieden ohne Anerkennung der Menschenwürde geben. Und ohne die Beendigung der unnötigen Zustände von Armut und Hunger. Und es kann keinen Frieden geben, ohne dass wir die Schönheit und Heiligkeit unserer Erde achten.
Wenders hat Salgado vor einigen Jahren in einem Dokumentarfilm porträtiert, Das Salz der Erde. In der Frankfurter Paulskirche würdigt er den Freund Salgado nun nicht nur als Friedensfotograf, sondern auch als Aktivisten, der im Kampf gegen das Regenwaldsterben fast 3 Millionen Bäume gepflanzt hat. Der 75-jährige Salgado dankt in seiner Rede dem Börsenverein des deutschen Buchhandels, der den Friedenspreis gestiftet hat. Mit dieser Auszeichnung erkenne man die, Zitat, Früchte seiner Lebensreise an.
Mit der diesjährigen Wahl wird mein Schaffen gewürdigt, meine Fotografien, mein Einsatz und mein Engagement für die Förderung pazifistischer Ideen. Ich danke Ihnen voller Rührung und Stolz.
Der Fotograf Sebastião Salgado, der dann aber noch etwas hinzufügt. Nicht die Früchte seiner Lebensreise seien ausgezeichnet worden, ebenso sehr gebühre der Preis seiner Frau Lelia. Und ganz ausdrücklich widmet Salgado die Auszeichnung auch den Menschen, die er fotografieren durfte. Den tunesischen Arbeitsmigranten und portugiesischen Bauarbeitern, den Flüchtlingen in Mosambik und den indigenen Völkern Südamerikas. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird seit 1950 verliehen, traditionell am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse.
Ein Bericht von Hendrik Heinze und es fehlt noch die Presseschau, heute mit Tobias Thien.
CSU-Chef Söder wollte auf dem Parteitag eine verbindliche Frauenquote durchsetzen, scheiterte damit aber vor allem an der Basis. Nun ist das Vorhaben nur noch eine Sollbestimmung. Die Nürnberger Nachrichten notieren, Frauen stellen auch in Bayern mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Mehr als jede zweite arbeitet und will Familie und Beruf vereinen. Ihnen wollte Söder ein strahlendes Signal senden und die CSU damit als modern und wählbar präsentieren. Das Weltbild aber, das viele Männer und ein paar Frauen auf dem Parteitag vertreten haben, schluckte dieses Licht. Vor allem die Männer haben es getan, weil sie um ihre Freunde fürchten. Die Frankfurter Rundschau sieht es ähnlich. Hauptsächlich Männer fanden die bekannten Argumente, warum nicht geändert werden sollte, was ihnen die Posten gesichert hat. Frauen können ja alles werden in der CSU, wenn sie nur wollten. Genau, an der Leistungsfähigkeit der Frauen liegt es, dass die CSU seit Jahrzehnten männerdominiert ist. Die armen Jungs sind sozusagen gezwungen, alles unter sich auszukungeln. Fauler kann eine Ausrede kaum sein. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, zu den Argumenten gegen das Muss zählte, was angeführt wird, seit in den 1980er Jahren Frauenquoten in die politische Diskussion kamen. Wo Frauenquoten, da Quotenfrauen, und die mag keiner. Männer, weil sie nicht qualifizierte Frauen in Funktionen fürchten, Frauen, weil ihre Qualifikation zählen soll, nicht ihr Geschlecht. Der Vorsitzende Söder steht jetzt ziemlich blamiert da, merkt die Badische Zeitung aus Freiburg an und schreibt weiter, er hat das Dilemma erkannt und der Basis gesagt, dass die CSU in den Abgrund fährt, wenn sie es nicht schafft, Frauen an sie zu binden. Doch offenbar ist Söder in diesem Punkt seiner Basis zu weit voraus. Das Straubinger Tagblatt hält fest, die CSU hat mit der scharfen Diskussion um die Frauenquote zwar innerparteiliche Streitkultur bewiesen, die Parteiführung kann darüber aber nicht glücklich sein. Denn der politische Gegner wird das Verweigern einer echten Frauenquote ausschlachten. Zum Abschluss der Presseschau blicken wir zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die gestrige Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus. Viele Abgeordnete trauen der Regierung und insbesondere dem Premierminister nicht über den Weg. Sie fürchten, er könne, obschon das nach britischem Recht nicht zulässig wäre, doch einen ungeordneten Austritt durchziehen. Aus der Klarheit, die sich alle Welt gestern erhofft hatte, ist wieder einmal nichts geworden.
Das war Tobias Zien mit der Presseschau und das war unsere Spätausgabe heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.